Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Kann Kirche Demokratie? So lautet der Titel eines neuen Buches von ARD-Journalisten Arndt Henze. Und der Untertitel, der macht dann gleich klar, um welche Kirche es geht. Wir Protestanten im Stresstest. Und das Wir, das ist da sehr ernst gemeint. Denn Arndt Henze ist nicht nur selbst evangelischer Christ und studierter Theologe. Er ist auch Mitglied der Synode, also des Kirchenparlaments, sowohl auf der Bundesebene, der EKD, als auch in seiner Berliner Landeskirche. Beim Kirchentag wirkt er immer gern mit, auch diesmal wieder als Moderator verschiedener Veranstaltungen. Und jetzt ist er hier bei mir im Ü-Wagen. Herzlich willkommen, Herr Henze.
Hallo.
Herr Henze, wandeln wir doch mal Ihren Buchtitel einfach ein bisschen ab. Kann der evangelische Kirchentag Demokratie? Wenn man die AfD fragt, dann sagt die, nee, unsere Politiker wurden hier nicht eingeladen. Das ist undemokratisch und das entspricht auch nicht dem Bild der Offenheit, das der Kirchentag so gern von sich vermittelt.
Über die AfD können wir ja später noch reden. Von denen lassen wir uns ja jetzt nicht die Themen diktieren. Das ist ja das Problem dieser Entscheidung möglicherweise gewesen. Aber natürlich kann der Kirchentag Demokratie und was wir gerade im Beitrag gehört haben, dieses Experimentieren mit neuen Formaten, mit Workshops, mit Planspielen, das ist ja nicht nur eine Bereicherung für den Kirchentag, das ist auch etwas, was wir in den Kommunen, in den Stadtteilen, in Orten dringend brauchen, um wieder so etwas von wie Bürgerbeteiligung auf ein neues Fundament zu bringen, dass da auch wieder Vertrauen entsteht, dass Politiker nicht gegen Zivilgesellschaft gegeneinander ausgespielt werden können, sondern dass man gemeinsam an Lösungen sucht. Das ist das eine, was enorm gelungen ist. Das andere ist, so 121.000 Menschen, das sind oft welche, die aus Orten kommen, wo sie sehr aktiv in der Zivilgesellschaft sind, aber sehr, sehr viel Gegenwind gespürt haben, sehr viel manchmal auch Anfeindung. Und hier haben sie gespürt, wir sind eine kritische Masse. Wir lassen den Verächtern der Demokratie und den Erzählern des Scheiterns nicht den öffentlichen Raum, sondern wir setzen hier auch ein Zeichen, dass wir Demokratie wollen. Und wenn die jetzt zurückgehen in ihre Orte, ich glaube, da ist eine enorme Ermutigung mitgenommen worden.
Aber ist das eine Streitkultur? Also Thomas de Maizière hat den Kirchentag mit einem Lagerfeuer verglichen und am Lagerfeuer fasst man sich eher unter und schunkelt zusammen, weil man so eng beieinander steht und sowieso alle einer Meinung ist. Ist der Kirchentag nicht eher das als wirklich eine Demokratiewerkstatt, wo gestritten wird?
Es ist erstmal eine Demokratie-Ermutigungswerkstatt und es hat sehr, sehr viele gute Foren gegeben. Ich habe selber einige miterlebt, wo mir Referenten vorher gesagt haben, also dass der oder die auf der Bühne ist, das gefällt mir aber gar nicht. Können wir das möglichst voneinander entzerren, dass wir nicht gemeinsam da sitzen? Und dann saßen die auf der Bühne und haben auf offener Bühne gesagt, Mensch, wir kannten uns bisher nur aus dem Internet. Da habe ich immer doof gefunden, was du oder sie schreiben. Jetzt, wo wir miteinander reden, merken wir haben viel mehr Gemeinsamkeiten. Also solche Momente hat es gegeben, aber Sie haben recht. Also ich hätte mir gewünscht, dass wir etwas mehr aus der Komfortzone noch rausgegangen sind. Ich mache es mal an einem Beispiel fest. Wenn wir über Demokratie verteidigen reden, dann ist es immer schön, wenn der Sportdirektor vom FC St. Pauli auf der Bühne ist. Ich mag den FC St. Pauli, aber es wäre doch viel spannender gewesen, den Fanbeauftragten von Dynamo Dresden da zu haben, der wirklich tatsächlich dahin geht, wo es weh tut. Und da hätte ich mir noch ein bisschen mehr Mut gewünscht.
Aber dass die AfD nicht dabei war, jetzt muss ich doch noch mal nachfragen, das war doch das Richtige?
Also an der Tatsache, dass es kein Interview gab, wo diese Frage nicht gestellt wird, zeigt sich ja bereits, dass die jetzt eine Präsenz auf dem Kirchentag hatten, die vielleicht kontraproduktiv war und das Gegenteil von dem war, was der Kirchentag eigentlich mit dem Beschluss erreichen wollte. Ich hätte es inhaltlich gesagt. Ich hätte gesagt, wir geben kein Podium für Menschenfeindlichkeit und für das Bestreiten von Problemen, über deren Lösung wir dringend reden müssen. Und dann kann man gucken, ob wir ein Podium zusammenkriegen, auf wen das zutrifft. Und wenn im Ergebnis dann kein AfD-Politiker sitzt, ist es nicht, weil es einen formalen Ausgrenzungsbeschluss gibt, sondern weil man sagt, wir fanden keinen, der etwa beim Klimawandel wirklich über Lösungen und das Erreichen des 1,5-Grad-Zieles reden wollte, sondern aber Beatrix von Storch, die glaubt, das läge an der Sonneneinstrahlung, mit der wollen wir natürlich nicht unsere Zeit verplempern. Menschen, die Probleme bestreiten, über deren Lösung wir reden wollen, sollen nicht unsere Zeit verplempern. Also ich hätte es inhaltlich gemacht und dann hätten wir diese etwas nervige Debatte hätten wir hinterher nicht gehabt.
Es ist ja trotzdem aber auch die Frage, ob man sich politisch nicht doch ziemlich nahe steht und einige Positionen, also jetzt ganz jenseits von der AfD, hier wenig Platz haben. Ich war bei einer Veranstaltung, wo der Historiker Andreas Röder, die Veranstaltung hieß, was ist noch konservativ, was ist schon Rechtspopulismus, dem Publikum schon so ein bisschen vorgeworfen hat, parteiisch zu sein. Wir hören da mal rein.
Der Einwand von links lautet, wenn Konservative doch sowieso irgendwann akzeptieren, was Fortschrittliche schon viel früher gedacht haben, wäre es dann nicht doch vielleicht einfacher, wenn die Konservativen diese linken Positionen gleich übernehmen würden? Ja, da applaudieren Sie. Ja, da applaudiert der Evangelische Kirchentag, aber ich sage Ihnen, dem liegt doch ein linker Kurzschluss zugrunde. Denn nicht alles, was neu ist und von links kommt, ist auch gut. Die Liste linker Irrtümer ist vielmehr lang.
Das würde wahrscheinlich auch kein Kirchentagsbesucher bestreiten, dass die Liste linker Irrtum mehr lang ist. Aber trotzdem dieser Vorwurf, ihr applaudiert bei linken Positionen und ich ja mit meiner konservativen Position bin auf ziemlich verlorenem Posten. Kann man das nachvollziehen?
Ich glaube, dieses Denken in links und rechts, das ist so 20. Jahrhundert. Ich kann mir kein Problemmoment vorstellen, wo sich diese alten Lager noch sinnvoll als Erklärungsmuster für verschiedene Positionen eignen. Gestern in der Veranstaltung, die ich moderiert habe, war der Kapitän einer Sea-Watch-Mission auf dem Podium, dem alle zugejubelt haben und der wirklich mit unglaublich viel Enthusiasmus von diesen Rettungsmissionen im Mittelmeer erzählt hat. Und ganz am Ende der Veranstaltung sagte er, ich muss mich mal outen. Ich bin CDU-Mitglied. Und dann staunten erstmal alle. Und das war eine durch und durch konservative Grundhaltung zu sagen, es kann nicht sein, dass Menschen im Mittelmeer sterben. Und wenn das in links und rechts gedrängt wird, ich denke, dann verlieren wir das Verständnis dafür, worum es eigentlich geht. Also ich glaube, wir sollen wegkommen aus diesem Schubladendenken. Ich habe den Kirchentag als sehr, sehr offen, sehr zuhörbereit erlebt. Wie gesagt, es fehlt noch etwas, der Wille dahin zu gehen, wo es wehtut. Es ist toll, Publizisten zu hören, die haben natürlich das Gefühl geben, dass die sprechen das aus, was wir wollen. Aber ich hätte zum Beispiel gerne mal die Erfahrung der Lokalreporter von der Sächsischen Zeitung, die montags über Pegida berichten müssen und deren Kinder am Mittwoch möglicherweise auf dem Schulhof oder in der Kita dann mit den Folgen leben müssen. Das sind die Erfahrungen, wo die Demokratie verteidigt werden muss, wo Pressefreiheit verteidigt werden muss und sich dem auszusetzen und sagen, wie können wir diesen Journalisten oder Kommunalpolitikern, die in ähnlicher Situation sind wie der Bürgermeister Holstein oder der Regierungspräsident Lübcke, wie können wir denen Unterstützung geben? Da hätte ich mir noch ein genaueres Hinsehen gewünscht.
Das wäre so auf dieser niedrigeren Ebene. Wenn man jetzt nochmal auf die Politprominenz guckt, es gibt ja auch Leute, die sagen, also dieser Kirchentag ist so nah an Bundespräsident, Bundeskanzlerin und wer da alles aufgetreten ist. Sie haben ein Buch geschrieben, in dem Sie von der Kontinuität schreiben, die die Protestanten sehr lange zur Regierung hatten, angefangen beim Landeskirchenregiment über die Allianz von Thron und Altar bis hin zu den deutschen Christen, die den Nazis ja auch noch die passende Theologie geliefert haben. Verstehen Sie vor diesem Hintergrund, wenn Leute sagen, aber wir wollen eine Kirche, die nicht so nah an der herrschenden Politik ist, auch wenn das natürlich eine ganz andere Politik ist als bei den Nazis, darum geht es gar nicht, aber eine unabhängigere Kirche und einen unabhängigeren Kirchentag?
Also wir sollten diese Unterscheidung schon sehr genau festhalten, weil ja im Moment die AfD eine Kampagne fährt gegen die evangelische Kirche, wo sie sagt sozusagen, diese links-grün versüffte Kirchenleitung heute ist in der direkten Kontinuität mit den deutschen Christen und mit der Kirche in der DDR, die mit der Diktatur verbündet waren. Also der entscheidende historische Bruch war, dass die Kirche endlich Demokratie gelernt hat. Sie hat es viel zu spät gelernt. Sie hat es auch erst nach dem Krieg viel zu spät gelernt. Also, dass wir eine Nähe zur Demokratie und zu demokratischen Akteuren haben, ist erstmal nicht falsch. Was ich richtig finde, ist, wir dürfen auf keinen Fall die kritische Distanz verlieren. Wir dürfen nicht einfach solche Gespräche sozusagen nur affirmativ führen. Aber das liegt auch an uns, wenn ich Moderator bin, so einer Veranstaltung, die kritischen Fragen zu stellen. Und jeder von uns kann doch so eine Situation auch nutzen, zu fragen, lieber Herr Außenminister, liebe Frau Bundeskanzlerin, liebe Frau Umweltministerin, wie sieht es denn an den und den Punkten tatsächlich mit der Umsetzung von dem aus, was ihr entweder auf Kirchentagen versprecht oder möglicherweise sogar im Koalitionsvertrag stehen habt?
Nun gibt es auch Leute in der Kirche, die sagen, ja, mit dieser ganzen Politik wollen wir eigentlich gar nicht als Kirche so viel zu tun haben. Kirche sollte sich auf das religiöse Kerngeschäft konzentrieren und die Politik, das ist ein anderer Bereich. Was entgegnen Sie denen?
Wenn es eine Fixierung auf Politik ist, würde ich sagen, dann sind wir schon in der Engführung. Mir geht es darum, dass die Kirche niemals den Kontakt zur Realität verlieren kann. Die Realität umfasst alles von dem, was ich als einzelner Mensch, als Mensch in meinen sozialen Beziehungen, in meiner Familie, im sozialen Nahbereich, also das, was wir erleben im Alltag, bis hin zu dem auch, was uns existenziell als Gesellschaft oder auch als Welt bedroht umfasst. Und da brauchen wir einerseits eine Realitätstauglichkeit. Also ich halte überhaupt nichts davon, wenn Pfarrer uns sonntags die Tagesthemenkommentare der letzten Woche zusammenfassen. Denn das ist irgendwo sozusagen Second-Hand-Wissen. Da ist dann der Pfarrer nicht klüger als die Gemeinde und dafür soll man keine 15 Minuten darüber deren Lebenszeit verplempern. Aber das in den Horizont der Liebe Gottes zu stellen und zu sagen, es gibt keinen Bereich unserer Wirklichkeit, der sich nicht der Frage nach dem Horizont der Liebe Gottes stellen lassen muss. Und daraus entsteht eine kritische Kraft, eine ermutigende Kraft, aber auch eine realitätstaugliche Kraft.
Sie verteidigen ja auch durchaus das Genre der politischen Predigt. Sie nennen das eine Ressource der Demokratie. Aber wenn ich jetzt hier so höre, die in den Horizont der Liebe Gottes stellen, das kann ja auch wahnsinnig floskelhaft werden. Also dann erzähle ich eben erstmal den Tagesthemenkommentar und danach packe ich dann noch ein bisschen Liebe Gottes und die Jesuskurve rein und dann habe ich meine Predigt. Das meinen Sie aber nicht, oder?
Um Gottes Willen. Nein, das ist ja genau das, was ich habe hunderte von Predigten gelesen, teilweise vom Einschlafen. Das war genau.
Wie haben Sie zum Einschlafen gebracht?
Andere zählen Schäfchen, ich habe Predigten gelesen. Nein, das war oft dieses Schematische. Da wird irgendwie ein völlig reduziertes, manchmal auch teilweise faktenfreies Verständnis von Politik da irgendwo abgeliefert. Und an anderer Stelle wurde dann das liebe Jesulein bemüht. Das braucht kein Mensch. Aber das, wenn ich am Sonntag einer Predigt zuhöre, das Gefühl habe, da kommt all das zum Klingen, da wird all das aufgenommen, was mich bewegt, was mich beschäftigt, was mich unruhig macht. Und das wird in der Tat aber eine Perspektive, die nicht eben den Erzählern des Scheiterns das Feld überlässt, denen die sagen, hat eh alles keinen Sinn oder siehst du mal, es geht eh den Bach runter, die Demokratie, Europa, die Integration geht den Bach runter, sondern das Miterzählen einer neuen Geschichte des Gelingens. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe der Predigt. Wir sind der Demokratie das Miterzählen an der Geschichte des Gelingens schuldig. Wir erzählen viel zu wenig Erfolgsgeschichten. Wenn ich mir die Gemeinden angucke, die 2015 Fantastisches geleistet haben bei der Aufnahme Geflüchtete. Schauen Sie sich mal die Homepages der Gemeinden an. Welche Gemeinde erzählt diese Erfolgsgeschichte so, dass sie sich auch widerständig erweist gegen diejenigen, die das Narrativ geschaffen haben, 2015 war die größte Katastrophe seit dem Zweiten Weltkrieg. Wir haben da Terrain freigegeben und die Verächter der Demokratie haben dieses Terrain besetzt. Also müssen wir es zurückerobern.
Es gab ja hier auch einen Pavillon der guten Nachrichten. Da ging es nicht nur um die christliche Botschaft, die ja gerne als gute Nachricht bezeichnet wird, sondern da gab es dann auch Zahlen über Fortschritte im Kampf gegen Armut und so weiter. Ist da aber nicht doch auch ein bisschen die Gefahr, dass man sich dann damit tröstet? Ja, ja, also relativ gesehen wurde die extreme Armut auf der Welt bekämpft, hat abgenommen. So habe ich zum Beispiel da eine gute Nachricht gefunden, was das in realen Zahlen bedeutet, dass nämlich wahrscheinlich heutzutage viel mehr Leute unter dem Existenzminimum leben, weil die Weltbevölkerung größer ist. Das stand dann da nicht. Also läuft man nicht ganz schnell Gefahr, wenn man so eine gute Nachricht und wir ermutigen uns jetzt mal alle Stimmung verbreitet, dass man dann auch ein bisschen nicht genau genug hinschaut?
Das ist ja gerade mein Appell, genau hinschauen. Und zum genauen Hinschauen gehört die vielen, vielen tausend Erfolgsgeschichten. Das sind kleine, wo etwas gelungen ist, weiterzuhelfen. Ich will es an einem Beispiel machen. Die evangelische Kirche hat eine großartige Leistung gebracht, als sie Ende 2017, als die Arbeitsplätze in Görlitz bei Siemens auf dem Spiel stand, am ersten Tag gesagt hat, als die Nachricht kam, wir stellen uns an die Seite des Betriebsrates. Und dann haben die über 4 Monate mit dem Betriebsrat zusammen die Weihnachtsgottesdienste am Werkstor gemacht, die Demonstration der Gewerkschaft mit 7000 Leuten. Als dann bei der Demonstration eine AfD-Fahne hochgehalten wurde, haben sie von der Bühne gesagt, nehmt die mal bitte ein, wir wollen das hier nicht so haben. Die AfD hat eine eigene Kundgebung gemacht mit 1000 Leuten. Das heißt, da wurde gar nicht erst ein Vakuum zugelassen, was da von anderen gefüllt werden kann. Wir wissen alle, der Kampf war erfolgreich, die Arbeitsplätze sind gesichert worden, der Kontakt ist geblieben. Aber das ist beide Menschen sein, in der Realität der Menschen sein, sich nicht aufdrängen, aber nicht, wie an anderen Orten gleichzeitig passiert ist, gar nicht mitkriegen, dass etwa in Südniedersachsen zur gleichen Zeit wie in Görlitz auch 200 Arbeitsplätze beim wichtigsten Arbeitgeber gekappt wurden. Und gleichzeitig fanden im Gottesdienst mit 18 Gottesdienstbesuchern die ganz normalen Gottesdienste statt. Habe ich angerufen und habe gesagt, wo war das denn? Warum habt ihr das nicht mitgemacht? Wo wart ihr denn bei den Menschen da und ihren Familien? Ja, uns hat keiner gefragt, dass wir mitmachen sollen. Frage, warum gelang es nicht, dass diese Erfolgsgeschichte aus Görlitz im Ort in Südniedersachsen angekommen ist? Also das Weitererzählen von dem, was gelingt, gehört zur Erfolgsgeschichte der Demokratie dazu.
Und dazu kann dann vielleicht doch der Kirchentag auch ein bisschen beitragen.
Wenn es dazu einlädt, ja.
Das war eine Einschätzung von Arndt Henze, Journalist, Autor des Buches Kann Kirche Demokratie? Wir Protestanten im Stresstest. Es ist erschienen beim Herde Verlag. Herzlichen Dank.